wir sind lange noch nicht an dem Punkt, wo wir in der Gesellschaft davon reden würden, dass wir erstens ein gutes Verständnis davon haben und zweitens alle irgendwie eine kritische, in Anführungszeichen, Männlichkeit leben, weil das würde bedeuten, wir müssten dieses ganze System, in dem wir leben, komplett auf den Kopf stellen. Und das ist auch eine der Anforderungen an das, was als kritische Männlichkeit bezeichnet wird, nämlich zu fragen, wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo Geschlecht überhaupt keine Kategorie mehr, keine Herrschaftskategorie mehr ist.
Willkommen bei unserem Podcast 50/50 bei OMR. Wir sind Kira
und Isa.
Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50/50 näher zu kommen.
Toxische Männlichkeit ist ein Begriff, der aktuell viel diskutiert wird und den wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Toxische Männlichkeit beschreibt vermeintliche Vorgaben, wie ein Mann sein soll, was er zu fühlen und wie er sich zu verhalten habe. Aber was macht Männlichkeit überhaupt aus? Und welche Rolle spielt Männlichkeit in der Debatte über Geschlechtergerechtigkeit? Wie können Männer zum Teil der Lösung werden? Und wie kann man als Mann als Ally auftreten, um somit gegen Sexismus, Gewalt und Ausbeutung von Männern gegenüber Frauen aufmerksam zu machen?
Unser heutiger Gast beschäftigt sich viel mit dem Thema und hat dazu ein paar Antworten. Fikri Anil ist Projektmanager und Autor sowie Botschafter bei HeForShe Deutschland. HeForShe ist eine gemeinnützige Solidaritätskampagne von UN Women. Fikri Anil schreibt in deutschen Medien viele journalistische Artikel über Männlichkeit und Orientalismus. Er setzt sich dafür ein, Männer für Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren. Für uns ist es manchmal schwierig, die Männer in der Debatte mitzunehmen. Aus dem Grund haben wir uns auf das Gespräch mit Anil total gefreut und haben hier eine Menge lernen dürfen. Man merkt im Gespräch, wie reflektiert Anil mit dem Thema Männlichkeit umgeht und hat uns viele neue Gedankenanstöße gegeben. Hört euch also gerne selbst diese Folge an und empfehlt sie in eurem Netzwerk weiter. Natürlich insbesondere an die Männer. Und nun viel Spaß beim Hören. 50/50 bei OMR.
Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ja, hallo Anil, willkommen im 50/50 Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr, danke.
Am Anfang unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gleichberechtigung nachgedacht? Gibt es da bei dir einen Moment oder ein Ereignis, an das du zurückdenkst?
Ich finde dieses Wort Gleichberechtigung immer so groß. Ich glaube, wenn ich mir diesen Begriff so anschaue, würde ich fast behaupten, als ich früher so ein bisschen politisch aktiv war, ich war bei so einer politischen Jugendorganisation, da habe ich von diesem großen Begriff Gleichberechtigung gehört, aber der hat mich, glaube ich, nie so wirklich tangiert, beziehungsweise hat, glaube ich, auch ähnliche Blickwinkel wie viele andere heute auch und sagt, das ist eine Sache, das ist ein Frauenthema, das tangiert mich nicht als Mann. Es gab kein Schlüsselthema. Ich glaube, es ist eher eine Sache, die sich so peu à peu entwickelt hat, bis ich dann irgendwie auch gecheckt habe, was Gleichberechtigung eigentlich, oder ich versuche es immer noch irgendwie zu verstehen, was Gleichberechtigung eigentlich heißt und wie viele Dimensionen das eigentlich hat. Ich würde sagen, es hat angefangen damit, als ich so mit 13, 14 in so politischen Jugendorganisationen war. Aber damals war das absolut nicht mein Thema und es hat mich auch nicht so wirklich interessiert.
Ja, du bist Projektmanager und Autor und beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Männlichkeit. Mhm. Zu Beginn wollen wir gerne einmal von dir wissen, Wie definierst du denn überhaupt Männlichkeit?
Das ist eine spannende Frage. Ich kann ja vielleicht so zwei Ebenen aufmachen. Also einerseits, glaube ich, ist, also wie es, glaube ich, so definieren würde für mich und gleichzeitig auch, wie sich so mein Verständnis von Männlichkeit entwickelt hat. Man spricht ja auch von Männlichkeiten, weil man davon ausgeht, dass eben es sich eine festgefahrene und festgelegte Form einer Männlichkeitsperformance gibt. Man redet auch von Performances, weil Männlichkeiten auch nicht nur von Männern eben performt werden können. Männlichkeit, so wie ich das verstehe, ist erstmal eine Erwartungshaltung an eine Art, wie sich zum Beispiel Männer verhalten sollen und wie sie reden sollen, wie sie sich geben sollen, über welche Themen sie sprechen sollen, wie sie sich anziehen sollen, wie sie im Prinzip ihre gesamte Umgebung wahrnehmen und auch wie sie versuchen, ihre Umgebung auch zu beeinflussen. Und Männlichkeit war für mich, weil der Begriff ist jetzt erstmal ein sehr theoretischer, würde ich behaupten, war für mich immer eher so die Frage, und es ist auch so ein bisschen meine Erfahrung aus Workshops, die ich gegeben habe, die Leute sind immer ein bisschen skeptisch, was so eine Auseinandersetzung mit so Männlichkeit bedeutet oder mit Männlichkeit bedeutet, sondern eher so die Frage, was bedeutet es, ein richtiger Mann zu sein? Was sind eben diese Vorstellungen davon, wie wir die Gesellschaft, Medien, aber auch unsere Familie vorstellt, wie wir als richtiger Mann zu leben haben und wie wir sein sollen? Ich glaube, das ist für mich so der erste Knackpunkt, darüber nachzudenken, was eigentlich Männlichkeit bedeutet, weil letztendlich ist das nichts anderes, außer gewisse Dinge zu leben von Vorstellungen, wie Männer zu sein haben und welche Form von Männlichkeit sie zu performen haben. Von daher, das sind für mich Erwartungen und Vorstellungen darüber, wie Männer sich zu verhalten haben oder zum Beispiel Männer sich zu verhalten haben in meinem Fall. Und das geht natürlich mit sehr viel Macht und sehr viel Selbstbewusstsein und aber auch sehr vielen Ideen und sehr vielen Abwehrstrategien auch einher, weil sich ja vieles verändert. Das heißt auch, dass dieses Verständnis von Männlichkeit, genau, so würde ich es definieren.
Und gab es da bei dir so einen Schlüsselmoment, dass du sagst, ich will mich mit dem Thema mehr beschäftigen?
Auch da kann ich das auch nicht so richtig sagen. Es gab zwei Dinge. Also einerseits, wie gesagt, hat sich das bei mir so ein bisschen peu à peu entwickelt. Ich habe früher auch schon sehr viel gemerkt, dass ich in so gewisse Schubladen nicht passe. Also gewisse Dinge, die meine und mich auch so cis-hetero-Freunde gemacht haben, schon auch gerne getan habe. So Fußball gespielt, rumgehangen, FIFA gespielt, PlayStation gezockt. Und, ne, so einfach so ein bisschen grob zueinander gewesen. Mucke gemacht, einfach so, weil es cool war. Und ne. Aber ich habe auch früher so Sachen wie lateinamerikanische Tänze getanzt und wollte auch bei vielen Dingen einfach, glaube ich, nicht mitmachen. Und ich habe so eine gewisse Form von Widerstand auch gespürt, aber habe es dann irgendwie trotzdem gemacht, weil ich natürlich auch nicht erstens in meiner Männlichkeit hinterfragt werden wollte und zweitens natürlich auch so meinen sozialen Kontext nicht verlieren wollte. Aber es gibt natürlich gewisse Momente, die dazu geführt haben, dass ich, und bei mir heißt diese Auseinandersetzung vor allem darüber schreiben, dazu geführt hat, nämlich, dass ich von Freundinnen auf mein Fehlverhalten, auf meine Grenzüberschreitung angesprochen wurde. Das sind ja Sachen, mit denen viele Männer irgendwie aufwachsen, von Dingen, die sie denken, die einfach total okay sind, die aber eigentlich gar nicht so okay sind, wie zum Beispiel irgendwie, wie man im Club irgendwie Frauen anspricht, oder wenn man sich gar nicht bewusst wird, dass man irgendwie im Bus gafft oder sowas, oder Leute irgendwie die ganze Zeit unterbricht, also Frauen unterbricht beim Reden oder sowas und die ganze Zeit sich in den Vordergrund stellt und sonst was. Aber es waren schon Momente, wo Freundinnen gesagt haben, so, ey, Annel, dein Verhalten ist, das geht so nicht und du hast Leute damit verletzt und damit wurde ich konfrontiert und das ist bis heute für mich immer so einer der stärksten und wichtigsten Impulse gewesen, weshalb ich dann auch gedacht habe, okay, wenn mir an solchen Dingen schon gespiegelt wird, dass das nicht okay ist, dann muss da, glaube ich, dann noch viel mehr geben. Es war wie so, als ob ich so mehrere Töpfe auf einmal in meiner Küche gesehen habe, die ich mich nie getraut habe zu öffnen, aber die waren ja trotzdem in der Küche, die waren ja im Prinzip da. Die wurden irgendwann mal eingekauft und die hatten auch ihren Nutzen sicher. Aber von manchen Töpfen musste ich mich, glaube ich, dann verabschieden, weil die dann irgendwann verbrannt waren und dann wollte ich sie auch nicht mehr benutzen.
Ja, verständlich. Und du hast eben Männlichkeit schon definiert. Spielen da denn die Faktoren Alter und Herkunft nochmal eine besondere Rolle?
Absolut. Also genau, die Frage ist, wie theoretisch das jetzt aufziehen soll. Also natürlich spielt Klasse eine Rolle, spielt Race eine Rolle, Alter spielt selbstverständlich auch eine Rolle, aber ganz generell, so, ich mache das immer gerne so an meiner Biografie fest, so wenn ich zum Beispiel rede, dann mache ich immer auch sehr klar, dass erstens, dass ich mich positioniere, nämlich aus einer cis-hetero-able-bodied-Positionierung spreche, aber gleichzeitig eben auch aus einer rassifizierten Männlichkeit und in der Wissenschaft wird so ein bisschen davon gesprochen, es gibt, ne, so hegemoniale Männlichkeiten, also das, was im Prinzip ganz einfach in unserer Gesellschaft als die erstrebenswerte Vorstellung von Männlichkeit ist, so dass meistens dann reiche weiße cis-hetero-Männlichkeit, die sich durch Macht und Konkurrenz auszeichnet, aber eben auch weiß ist, so in dem Kontext, wo wir leben. Und das kann ich im Prinzip gar nicht erfüllen. So, ich meine, meine Eltern sind beide nicht in Deutschland geboren. Meine Muttersprache ist Türkisch. So, das sind so viele Aspekte. Und natürlich erfahre ich auch rassistische Erfahrungen. Deshalb, ich kann dieses Ideal überhaupt nicht erreichen. Deshalb, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und das Wichtige ist im Prinzip auch, dass, wenn ich einmal am Anfang von Männlichkeiten gesprochen habe, jede Person definiert Männlichkeit für sich selber oder findet natürlich auch gewisse Gemeinsamkeiten mit Vorstellungen davon. Also wenn wir sagen, Männer müssen stark sein, keine Gefühle zeigen, sie müssen irgendwie Geld machen, Arbeit ist irgendwie sehr wichtig, Dominanz ist wichtig, heterosexueller, penetrativer Sex ist wichtig, so, ne, solche Dinge. Gibt's aber natürlich bei mir so Dinge, die ich dann sage, das ist für mich, das kann ich nicht erreichen, da habe ich keinen Zugang zu und ich habe natürlich auch nicht die gleichen Chancen wie viele andere Leute. Das mache ich jetzt gar nicht so aus einer Opferperspektive, sondern einfach, weil wir in einem rassistischen System in Deutschland leben und das mir dann gewisse Hürden stellt. So. Deshalb, ja, spielt eine Rolle und ich finde es wichtig, wenn ich von Männlichkeiten spreche, dass natürlich soziale Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen auch eine Rolle spielen. Also sie sind auch sehr dynamisch. Das heißt, nur weil Deutschland in den 60er, 70er Jahren eine sehr starke rassistische Politik gefahren hat, ändert sie sich, sie wird subtiler, aber ist immer noch wirksam. Das heißt, in welchem Kontext, mit welcher sozialen Abwertung wachsen zum Beispiel Männer auf? Was führt, wozu führt das im Prinzip? Zu welchen Vorbildern werden sie gedrängt oder auch nicht gedrängt? Welche Dinge nehmen sie an, auch in Abgrenzung davon? Und wie wird zum Beispiel deren Männlichkeit in meinem Kontext auch medial wahrgenommen? Ne? Also wenn wir zum Beispiel von weißen Männlichkeiten reden, wird damit oftmals eine progressive, fast schon feministische Männlichkeit verbunden, obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Also viele Leute vergessen ja im Prinzip, dass wir in Deutschland in einer heterosexistischen Gesellschaft leben. Und da spielen ja natürlich dann auch diese ganzen Begrifflichkeiten wie toxische Männlichkeit auch eine Rolle, die natürlich auch eine politische Funktion haben. Von daher, ja, ich will deiner Frage nur unterstreichen, das spielt absolut eine Rolle und da wird viel zu wenig drüber geredet, weil diese Komplexitäten müssen auch zum Beispiel pädagogisch auch aufgegriffen werden. Man kann nicht im Prinzip jeden Mann mit einer Schablone behandeln. Das geht gar nicht, weil alle Leute unterschiedliche Herausforderungen haben. Deshalb ist es umso wichtiger, auch darauf aufmerksam zu machen. Und das war für mich auch so the driving force. Ich will mich ja irgendwie selbst begreifen. Und das war für mich ein Schritt zu sagen so, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und daraus ist im Prinzip auch so ein bisschen dann weiterführende Recherche und Einblicke sind daraus entstanden. Und deshalb bin ich hier. So ungefähr.
Sehr spannend. Man hört ja oft die Begrifflichkeiten, das ist typisch Mann oder typisch Frau. Ich muss da gerade an einen Artikel denken, den ich irgendwie vor ein paar Tagen gelesen habe über eine über drei Ecken entfernte Bekannte, die irgendwie jetzt ein Autohaus leitet. Das war, glaube ich, auch bei der Autobild oder wie diese Zeitung heißt. Und am Ende stand noch irgendwie so, der letzte Satz war quasi, aber zum Glück interessiert sie sich auch für Taschen und Schminke, so ungefähr. Und da dachte ich echt so, das kann doch nicht angehen, dass sie den Artikel mit so einem Satz beenden. Also vermeintlich typisch weibliche Dinge oder Themen, mit denen sich weiblich gelesene Personen beschäftigen. Und es ging dann natürlich irgendwie implizit darum, dass Frauen sich ja eigentlich nicht mit Autos beschäftigen. Wie stehst du zu solchen Aussagen? Kannst du das einordnen? Haben wir es hier nur mit Stereotypen zu tun?
Also ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in den Kontext so direkt einordnen kann. Also ich glaube, das Beispiel macht vor allem eine Sache sehr deutlich, nämlich, dass wir uns zwar über solche Dinge ärgern, dass es solche platten Stereotype gibt und wir eine andere Sensibilisierung dafür haben, so obviously ist das stereotypisch und obviously geht das natürlich auch damit einher, dass sich von Natur aus vorgestellt wird, also weil Männer und Frauen nun mal unterschiedlich sind, interessieren sich auch unterschiedlicherweise auch für gewisse Dinge so. Und das ist beim Autofahren zum Beispiel absolut so eine Sache. Ich hasse Autofahren, ich kann nicht Autofahren, ich habe keine Ahnung von Technik so, aber Leute denken immer, ich würde gut Autofahren wollen auch, which is absolutely not the case. Aber ganz interessant, ich durfte die letzten zwei Jahre als Teil der Jury des sogenannten Goldenen Zaunfalls, einer Initiative von Sascha Verlin und Almut Schnering, die auch verantwortlich sind für den Equal Care Day beispielsweise, war ich Teil der Jury, die im Prinzip absurde Negativbeispiele für Gender-Marketing auszeichnen. Und Gender-Marketing bezeichnet im Prinzip Produkte, die auf der Grundlage von Rollenzuschreibungen, Geschlechterrollen gelabelt werden. Es geht darum, dass zum Beispiel für Produkte, die für Mädchen oder Frauen gedacht sind, automatisch ein bisschen teurer kostet, obwohl es ähnliche Sachen sind. Und es hat ja auch einfach viel damit zu tun, wie dann solche Sachen auch besteuert werden beispielsweise. Das ist eine andere Frage. Und ich finde, das Beispiel, das ihr eben nanntet, dass wir jetzt über diese platten Stereotype unterhalten, ist die eine Sache. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dem Punkt sind, wo wir das auch kritisieren und irgendwie auch erkennen. Aber ich glaube, es muss einen Schritt weitergehen, nämlich zu fragen, wann, wodurch entstehen eigentlich solche Strukturen. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie eine Werbeindustrie läuft, wie diese Werbeindustrie auch Geld macht und wie natürlich auch so Kapitalismus und Patriarchat sich sehr gern in Hand sieht und von diesen Geschlechterrollen und auch diesen Ungerechtigkeiten, die sie reproduzieren und manifestieren, auch Profit schlägt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass zum Beispiel Männer sich überhaupt darum klar sind, dass sie durch so kleine Dinge, zum Beispiel durch den Kauf von irgendwelchen Sachen und auch so nach ne, Dingen, die bestimmte Geschlechterrollen reproduzieren, Ungerechtigkeiten in der Zukunft auch dafür den Grundstein legen. Und das ist jetzt eine sehr harte Aussage und man mag das jetzt vielleicht nicht so sehen, aber letztendlich ist es genau so, weil wir, das zeigen im Prinzip auch die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass in den Jahren von 0 bis 6 Kinder vor allem, oder bis 0 bis 6 in den Anfangsjahren, aber bis dann quasi bis die Pubertät anfängt, in diesen Jahren sehr geformt werden. Und wenn sie in den Jahren sehr stark auch mit gewissen Geschlechterrollen konfrontiert werden und beeinflusst werden, ist es noch sehr schwer, das in einer gewissen Weise auch abzulegen. Es ist ein längerer Prozess, deshalb umso wichtiger, dass wir auch in diesen Altersrahmen reinwirken. Und ich finde es nur interessant, weil eben zum Beispiel in Spanien ab dem 1. Oktober eine neue Gesetzeslage in Kraft tritt, die zum Beispiel so Gender-Marketing verbietet. Und ich fände das absolut notwendig, auch in Deutschland.
Ja, das stimmt. Pinke Überraschungseier für Mädchen und
zum Beispiel, genau,
für Jungs, ne?
Absolut, ja.
Du hast eben schon den Begriff toxische Männlichkeit erwähnt. Übergeordnet steht es ja oft für ein Rollenbild, das Frauen unterordnet. Was ist denn an dem ganzen Bereich toxische Männlichkeit oder insgesamt an toxischer Männlichkeit so gefährlich?
Boah, so viel eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich versuche es mal einfach. Also ich glaube, um so ein bisschen diese Gefährlichkeit dieses Begriffs, weil ich glaube, der Begriff ist irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ich muss das auch so platt jetzt einfach sagen, weil er ist insofern Segen, weil er für viele Probleme, die mit einer Männlichkeitsperformance zu tun haben, einen Begriff in Medien getragen hat, wo alle Leute sich vorstellen können, da geht es um etwas, was mit Männlichkeit zu tun hat, da geht es um etwas, was mit Männlichkeitsperformance zu tun hat und da geht es auch darum, zu identifizieren, wie groß eigentlich dieses Problem ist und was unter toxischer Männlichkeit ja verstanden wird, ist ja, wie du schon sagtest, auch eine Unterordnung, da geht es auch um eine Form von Abwertung von all dem, was nicht männlich ist, was vor allem nicht cis-heteromännlich ist. Da geht es vor allem auch um die Definition, wie Männer leben sollen, also immer auf Macht und Konkurrenz und Dominanz bedacht. Da geht es auch um die Frage, zum Beispiel auch eine Relativierung, Ausübung von sexualisierter Gewalt, um Bodyshaming. Da geht es aber auch um so Fragen, wie zum Beispiel auch Männer gewisse Machtstrukturen erhalten bleiben. Da geht es zum Beispiel auch um die Fragen, das wird auch zum Beispiel darin fallen, also abgesehen von so Mansplaining und Catcallings und all these things that we know, auch zum Beispiel das Festhalten an diesem Verständnis von Arbeit und dieser Wichtigkeit von Arbeit als Männlichkeitsperformance und dieser 40-Stunden-Woche und diesem Breadwinner-Prinzip. Das ist letztendlich auch toxische Männlichkeit, weil es natürlich auch eben den Grundstein für Ungerechtigkeiten legt. Aber der Begriff ist insofern auch spannend und gefährlich. Also spannend nochmal, weil er eben nicht nur sagt, Männer sind eine Gefahr für die Gesellschaft und das ist natürlich auch eine sehr große, großer Spruch. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, es gibt ein neues Buch von Boris von Hesen, einem Pädagogen und auch Pädagogen, der auch in der Männerarbeit tätig ist. Der hat ein Buch herausgebracht, das heißt, was Männer kosten. Da geht es im Prinzip, da wird aufgeschlüsselt, dass die Art und Weise, wie wir Männlichkeit leben, einen volkswirtschaftlichen Schaden von, ne, konservativ gedacht, von so knapp 63 Milliarden Euro pro Jahr verursacht. So, und da geht es um Fragen von Sucht, da geht es um Spielsucht, da geht es um Fragen von, wie ist das Verhalten mit PKWs, da geht es auch um die Fragen, wie ungesund ernährt wird, etc. Also eine große Bandbreite. Und ich finde, dieser toxische Männlichkeitsbegriff ist wichtig, weil er so ein bisschen die Finger in die Wunde legt, aber er schreckt natürlich auch viele Männer ab, weil die denken, boah, bin ich jetzt per se irgendwie schädlich und giftig und so, und dann will ich mich damit auseinandersetzen. Aber es ist auch ein bisschen so ein einfacher Way out. Ich finde es spannend, wie viele Männer und auch viele so Männerrechtler und auch Maskulinisten teilweise auch mir so ein bisschen in die DMs sliden und sagen, boah, du bist kein echter Mann, weil du negierst dich ja im Prinzip selber, wenn du toxische Männlichkeit darüber sprichst und darauf aufmerksam machst. Und ich finde es immer so, das ist einfach zu einfach, weil der Begriff ist ja erstmal entstanden, das finde ich, glaube ich, auch nicht so uninteressant, in den 1980er Jahren in den USA aus einer sogenannten mythopoetischen Männerbewegung. Es gab so ein Buch von Robert Bly, Eisenhans ist auf Deutsch, heißt das. Da ging es um die Frage, um so eine bestimmte Gruppe von Männern, die sich so in den 70er und 80er Jahren die Frage gestellt hat, okay, nach dem Krieg hat sich irgendwie was viel verändert und unsere Eltern, wir sind nicht mehr zufrieden mit dem Männlichkeitsverständnis unserer Eltern und wir müssen was an unserer Männlichkeit verändern. Ich finde es erstmal total wichtig und richtige Schlussfolgerung, aber die kommen im Prinzip zu einer ganz abstrusen Gedanken, weil die sagen, Männer müssen aufhören, jetzt sich komplett Feministen zu geben, sondern es braucht im Prinzip einfach nur, ne, aus so Mythen herausgelesen, Vorbilder, wonach sich Männer im Prinzip wieder richten können. Und die suchen sie halt in so alten Mythen in der Natur. Und sie sagen im Prinzip, Frauen sind im Prinzip daran schuld, weil sie Männer davon abhalten, diese wahre Männlichkeit zu entdecken. Habt ihr vielleicht auch mal mitbekommen, Björn Höcke hat mal 2015 gesagt, wir müssen unsere wahre Männlichkeit entdecken. Das geht genau in diese gleiche Richtung. Zu sagen, wir müssen wiederentdecken, was uns genommen wurde vom Feminismus, von dieser Gesellschaft, in der wir jetzt sind, die natürlich eine jüdische Weltverschwörung sei. Da gibt es auch in den 1920ern auch die Weisen des Zion, die jetzt im Kontext von so Männerrechtsbewegung sehr beliebt ist. Und ich glaube, das Spannende ist im Prinzip, dass dieser Begriff der toxischen Männlichkeit eben auch ein antifeministisches Framing ist. Nämlich zu sagen, dieser Begriff zeugt im Prinzip nur davon, dass Frauen Männer vernichten wollen, weil sie uns eine Schädlichkeit, eine Giftigkeit, eine inhärente Giftigkeit zuschreiben. Und das ist aus meiner Perspektive natürlich interessant, weil ich mich auch viel dazu beschäftige, zur Konstruktion von muslimisch-türkischen Männlichkeiten, weil sie sagen, weiße Männer, die haben nichts damit zu tun mit toxischer Männlichkeit, weil wir machen den Abwasch, so in der Regel, oder auch nicht, eher nicht. Aber die jetzt frauenfeindlich sind, die häusliche Gewalt ausüben, die keine Ahnung von Geschlechtergerechtigkeit haben, die so einen krassen, unkontrollierten Sexualdrang haben, das sind die nicht weißen Männer, das sind die muslimischen, das sind die arabischen, das sind die türkischen, das sind die whatever-Männlichkeiten. Das heißt, dieser toxische Begriff ist auch ein teilweise wird auch in rassistischen Kontexten genutzt, aber vor allem auch in antifeministischen Kontexten. Deshalb, der Begriff ist sehr groß und hat aber im Prinzip seine Popularität erfahren 2016, 2017, nachdem Trump von seinem Lockerroom-Talk gesprochen hat. Das heißt, ich weiß nicht, ob man ihm dankbar sein soll oder auch nicht, eher nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, weil jetzt über Männlichkeit gesprochen wird, aber, und das ist die Gefahr, viele Männer sagen, ach, ich relativiere ja gar keine sexualisierte Gewalt oder ich betreibe ja gar keine Täter-Opfer-Umkehr. Ich bin ein guter Mann mit einer guten Männlichkeit und das ist dann wieder eine sehr falsche und auch nicht, also eine sehr schwammige Diskussion, die aber viele Männer sich zu dieser Schlussfolgerung hinreißen lässt, zu sagen, dann brauche ich im Prinzip nichts machen. Aber das ist genau der Fehler.
Ja.
Sorry, der Begriff ist, der schwirrt mir immer so viel durch den Kopf. Deshalb wollte ich das nur ein bisschen aufdröseln, weil ich es tatsächlich wichtig finde, um auch auf die Gefahren auch so antifeministischen Perspektive aufmerksam zu machen.
Ja, ist total gut, um den Kontext zu verstehen und da war total viel Spannendes drin. Es gibt ja auch neben der toxischen Männlichkeit die kritische Männlichkeit, wahrscheinlich so ein bisschen das Gegenteil davon. Das bedeutet ja im Prinzip die Anerkennung von feministischen Kämpfen. Wir haben uns gefragt, ist das bisher ein theoretisches Konstrukt oder wo findet man die kritische Männlichkeit aktuell?
Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir, glaube ich, auch gar nicht beantworten. Also auch da aufbauen auf dem, was du gesagt hast, dass erstmal eine Anerkennung von feministischen Kämpfen bedeutet, ist es vor allem eben auch, so wie ich es quasi auch für mich am Anfang gelesen habe, nicht nur die Anerkennung, sondern auch die Realisierung, dass es gewisse Anforderungen an Männlichkeit gibt und dass diesen Anforderungen eine gewisse Relevanz zugesprochen wird, jetzt so sehr abstrakt formuliert, und dass es unsere Aufgabe ist, eben diese Relevanz so ein bisschen zu mindern, dass wir nicht das Gefühl haben müssen, krass und potent und stark zu sein, so ungefähr, sondern zu sagen, da ist was, das an uns getragen wird und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und diese kritische Männlichkeit oder auch das, was jetzt in einem deutschen Kontext von als kritische Männlichkeit verstanden wird, ist erstmal so eine, also würde ich behaupten, ist schon auch eine linke Diskussion und ist aus linken Kontexten entstanden in den letzten 5 bis 6 Jahren, wo viele Organisationen und auch Einzelpersonen sich sehr stark machen, viele Leute auch wichtige Arbeit leisten, so eine Patriarchatskritik von Männern auch für Männer zu machen. Und dieser Begriff ist, finde ich, insofern, also als so wissenschaftliches und theoretisches Konstrukt, das in linken Kontexten besprochen wird, da gibt es auch sehr viel Kritik und der muss ich mir berechtigterweise auch stellen, weil natürlich auch gesagt wird, Männer diskutieren jetzt um sich herum so ein bisschen, was Männlichkeit bedeutet, aber schließen im Prinzip nicht auch wichtige und konsequente Sachen, nämlich zu sagen, ist gut, biografisch über Männlichkeit zu sprechen, das mache ich ja auch, aber es muss viel wichtiger sein zum Beispiel, und das ist auch mein Anspruch, zum Beispiel über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Wie verlernen wir sexualisierte Gewalt und die Strukturen, die dahinter stecken? Das ist viel wichtiger. So, und deshalb ist es dann manchmal auch so eine Ausrede zu sagen, oder nicht Ausrede, aber manchmal auch ein bisschen einfach zu sagen, ich mache jetzt irgendwas kritisch männlich, aber der Fehler, der oft gemacht wird, dass Männer dann denken, sie könnten selber entscheiden, wie kritisch das ist, aber das ist nicht deren Aufgabe. Also sie müssen sich im Prinzip immer wieder an der Kritik messen, die alle diejenigen, die vom Patriarchat vor allem auch betroffen sind, nämlich alle, die nicht zum Beispiel Cis-Männer sind in dieser Gesellschaft, daran muss man sich messen. Da kritische Männlichkeit steckt grob, wenn ich jetzt mal so an einzelnen Beispielen hänge, um es einfacher verständlich zu machen, das ist jetzt eine sehr plakative Aussage, aber zum Beispiel auch darin, sich gegen zu wehren, zu sagen, nur weil ich ein Mann bin, heißt es doch nicht, dass ich ein Steak esse, sondern ich kann auch einen Salat essen oder ich kann auch einen Aperol Spritz trinken, so, oder ein Wildberry Lillet zum Beispiel. Das war vor 6, 7 Jahren, wäre das nur ein bisschen anders gewesen, glaube ich. Das ist, glaube ich, theoretisch hat das, was Menschen, die unter dem diesem Begriff der kritischen Männlichkeit agieren, sicher auch dazu beigetragen, aber wir sind lange noch nicht an dem Punkt, wo wir in der Gesellschaft davon reden würden, dass wir erstens ein gutes Verständnis davon haben und zweitens alle irgendwie eine kritische, in Anführungszeichen, Männlichkeit leben, weil das würde bedeuten, wir müssten dieses ganze System, in dem wir leben, komplett auf den Kopf stellen. Und das ist auch eine der Anforderungen an das, was als kritische Männlichkeit bezeichnet wird, nämlich zu fragen, wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo Geschlecht überhaupt keine Kategorie mehr, keine Herrschaftskategorie mehr ist. Wir müssen erstmal Männlichkeit skandalisieren und von da aus weitergehen und zu fragen, warum geben wir uns mit dem Umstand zum Beispiel auch zurecht, dass Männlichkeit immer wieder durch Verletzungen eigentlich rekonstruiert wird und Jungen und Männer nur durch Verletzungen irgendwie Männer werden. Das ist auch eine Sache, die wir uns stellen müssen. Von daher, ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber weil der Begriff auch ein sehr debated Begriff ist, ist es Teil dieser ganzen Debatte und Teil einer Begriffskonstellation, wo auch toxische Männlichkeit eine Rolle spielt. Und alle, die zum Beispiel auch Workshops oder sowas geben, die beziehen sich notwendigerweise auch den Begriff der toxischen Männlichkeit. Aber zu kritischer Männlichkeit gehört absolut noch viel mehr als jetzt nur an ein, zwei Stellen irgendwas ändern, sondern da geht es auch darum, politische Verhältnisse umzuwälzen. Ja.
Passend dazu hast du mal gesagt, Männer müssen sich als Teil der Lösung sehen. Männer sind in der Pflicht, ihr Verhalten radikal zu verändern. Wie könnte denn so eine Verhaltensänderung aussehen? Alleine mit Aperol Spritz und Salat ist das ja wahrscheinlich nicht getan.
Absolut. 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 Gleichzeitig kann das natürlich auch immer so ein wichtiges Signal sein nach außen. Ne? Ich merke dann immer selber auch an mir selber, wie viel Überwindung das teilweise dann auch kostet. Ne? Und wie viel Überwindung es das über die Jahre auch gekostet hat, dazu auch zu stehen, zu sagen, I don't care what you say, ich trinke jetzt mein Lillet. Ne? Als Beispiel. Aber ja. Da merkt man halt, wie stark auch dieses Patriarchat auch in unseren Denkweisen und unsere Verhaltensweisen auch beeinflusst. Ich glaube, ich versuche es auch einfach zu machen, weil natürlich würde ich mir an vielen Stellen wünschen, dass es erstmal dazu kommt, dass viel mehr Männer sich durch eine Realisierung, dass sie auch vom Patriarchat betroffen sind, auch merken, ey, ich habe auch viel mehr davon zu gewinnen. Da geht es nicht darum zu sagen, ich nehme jetzt den Feminismus an wie eine Religion, die ich jetzt annehme. Darum geht es nicht, aber das ist manchmal so ein bisschen die Vorstellung. Sondern eher zu realisieren, oh, ich bin auch von betroffen. Es gibt Zahlen, die offenlegen, wie stark wir davon betroffen sind. Das wird es Einfluss auf unser Mental Health, unsere Gesundheit hat, auf alles Mögliche, dass sie sagen, okay, krass, warum habe ich mir das eigentlich die letzten Jahre einfach immer gegeben? Warum habe ich mit diesem Zustand eigentlich auch einfach abgefunden? Wieso nehme ich mir da auch nicht die Motivation heraus, auch freier von Rollenbildern und freier von so Erwartungshaltung auch zu leben? Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die Realisierung kostet alleine schon Zeit. Und zweitens auch die Prämisse, anzuerkennen, aus diesem Verständnis heraus, es gibt eine Ungerechtigkeit und es gibt eine gesellschaftlich gewachsene Ungleichwertigkeit, die gewachsen ist, und die müssen wir auch erkennen. Also allein die Realisierung, ohne zu sagen, ja, aber was ist mit Männern? Ja, natürlich, aber wenn wir uns eigentlich ausnahmslos alle Daten zu irgendwelchen Sachen angucken, entweder sind überproportional Männer davon betroffen oder sind überproportional Täter. Und von den Sachen, wo sie in der Regel betroffen sind, hat es vor allem auch damit zu tun, wie stark sie auf gewisse Vorstellungen von Männlichkeit auch reingehen. Also so allein, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Instagram oder TikTok mal rumgehen, alle Videos, wo Männer ich muss als Scheiß bezeichnen, wo sie ohne irgendwelche Helme von irgendwelchen Brücken springen oder keine Ahnung, Parkour machen oder keine Ahnung was. So, das ist, also man kann sich ja vorstellen, wie leichtfertig sie mit ihrem Leben umgehen und so. Dann natürlich gibt's da, also das sind ja so alle Vorstellungen von, ich muss irgendwie cool sein für die Kamera, deshalb lasse ich zum Beispiel so mein Leben, lass mal Lebensaufspiel. Das ist eine Sache, die hat absolut was damit zu tun. Und wenn man dann mal, wenn er davon, würde ich behaupten, also Cis-Männer, mal auf den Trichter kommen zu sagen, hey, das ist irgendwie größer als das, was ich mache, sondern ich kann davon viel mehr gewinnen und ich habe davon auch viel mehr zu gewinnen. Und dann zu sagen, boah, ein anderes Leben ist möglich, umso wichtiger. Deshalb, als Teil der Lösung müssen sie sich sehen, weil sie natürlich Machtstrukturen besetzen. Sie haben viel mehr Privilegien, sie haben viel mehr wirtschaftliche, politische etc. Macht. Deshalb, und das auch zu realisieren und nicht zu sagen, wie gewisse andere politische Parteien, es gibt jetzt Männerdiskriminierung oder sowas. So, das ist eine Sache, die, das ist im Prinzip auch so eine Art von, man merkt, es gibt gewisse Dinge, an die sich Männer gewöhnt haben. Und jetzt, wo sie Leute Gleichberechtigung wollen, fühlt sich das für sie halt immer wieder nach so einem Nachteil an, was halt absolut nicht ist. Und das kennen sie halt einfach nicht. Deshalb ist es so ein bisschen, ich werde da manchmal ein bisschen wütend, aber ich muss da selber auch an mir arbeiten, weil ich ja auch nicht jeden Tag denke, ich kann jetzt irgendwie total umgehen und sowas. Ich reproduziere 50.000 andere Sachen und ich bin immer noch sexistisch, extrem sexistisch sozialisiert und sowas und reproduziere das auch. Deshalb ist es immer wieder der Kampf, sich dagegen zu wehren, weil wenn wir jetzt in der Gesellschaft leben würden, die mich nicht so oft dazu einladen würde, mich in so einem System auch wohlzufühlen, dann wäre es auch einfacher so. Aber ich würde behaupten, selbst in Ländern, wenn wir zum Beispiel an die skandinavischen Länder denken, selbst in Ländern, wo man sagt, es gibt viel mehr Gender Equality, so, da gibt es auch sehr viele Fallstricke. So. Zum Beispiel auch in Finnland oder auch in Schweden sind die Raten von Femiziden auch per capita viel größer als in Deutschland eigentlich. So. Und das sind auch gewisse Dinge, die man sich auch vor Augen halten muss.
Siehst du da eine Veränderung im Verhalten der Männer im Vergleich zu, du hast eben gesagt, vor 7 Jahren war das noch nicht möglich? Tut sich da was in den letzten 5 bis 10 Jahren?
Das finde ich eine sehr spannende Frage und ich kann, glaube ich, auch nur aus meinen Beobachtungen, aus meinen Bubbles so das ein bisschen betrachten. Also ich glaube, ich sehe auf jeden Fall eine sehr große Diskrepanz zwischen Leuten, die ähnlich, vielleicht links sind, so ein bisschen sich auch ganz grundsätzlich anerkennen, wir brauchen irgendwie Gender Equality, die sehen eine Notwendigkeit und es gibt auch viel mehr Artikel dazu, es gibt viel mehr Sensibilisierung dafür, aber was heißt Sensibilisierung? Es wird viel mehr darüber gesprochen, sagen wir es mal so. Keine Sensibilisierung, aber es wird viel mehr darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das erkenne ich auf jeden Fall an. Ich finde auch, dass viel mehr Menschen zum Beispiel auch anerkennen, und da gibt es ja auch so Männerrechtsorganisationen, die aber profeministisch einstellen, die auch zum Beispiel viel mehr auch in ihren Kontexten auch gewisse Überzeugungen auch teilen und als Werte teilen, die, glaube ich, vor 10, 15 Jahren nicht so selbstverständlich gewesen sind. Ich sehe auf jeden Fall einen größeren Mut auch, zum Beispiel in der Popkultur, mit gewissen Vorstellungen von Männlichkeit auch zu brechen, sei es jetzt zum Beispiel, wie man sich anzieht oder zu welchen Themen man auch steht. So. Selbst auch im Fußball, da aber noch nicht so viel, aber so Harry Styles, Timothée Chalamet, Lil Nas X und sowas, also diese Vorbilder, da gibt es auf jeden Fall mehr. Ich würde aber sagen, gleichzeitig, und das hat dann natürlich auch viel damit zu tun, mit welchen Machtstrukturen wir auch arbeiten und betrachten, es gibt natürlich auch extrem große Backlashes. So, das ist dann nicht nur so ein Spruch von einem Björn Höcke oder auch irgendwelchen Sprüchen von Friedrich Merz. Da geht es auch um eine international verletzte männerrechtlich oder maskulinistische Szene, die extrem dagegen agitiert. Also zum Beispiel Susanne Kaiser schreibt in einem Buch politische Männlichkeit von einer wirklich so politischen Männlichkeit, die sich international vernetzt. Also es gibt sehr viele Backlashes, es gibt sehr viel mehr Hate Speech. Das zeigt auch zum Beispiel der dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Es gibt vielmehr auch, gerade in sozialen Medien, eine sehr starke Vorstellung davon, immer noch, was es heißt, ein richtiger Mann zu sein, was nicht ein richtiger Mann zu sein. Und das ist, also es herrschen nur noch sehr klassische Rollenbilder. Also wenn man so ein bisschen rumscrollt, von daher und auch in den Workshops mache ich schon auch die Erfahrung, dass wir bei weitem noch nicht an dem Punkt sind, wo Leute erstens über Begrifflichkeiten Bescheid wissen, zweitens auch frei von maskulinistischen und antifeministischen Narrativen sind oder auch straight up misogynen und sich überhaupt nicht darüber im Klaren sind. Das heißt, ich bin in Berlin, so, das ist, glaube ich, eine andere Bubble, aber wir müssen natürlich im Klaren sein, dass wir in Deutschland in einer konservativ-bürgerlichen Mehrheit wohnen, wo sowas noch nicht so wirklich ankommt. Geschweige denn von Care-Arbeit oder Notwendigkeit von Mental Load zum Beispiel zu teilen, davon zu sprechen. Also da sind wir bei weitem nicht so weit.
Ja, das finde ich auch immer wichtig, sich das nochmal vor Augen zu halten, in was für einer Bubble man sich eigentlich bewegt und mit welchen Fachbegriffen man teilweise auch um sich schmeißt, die nicht unbedingt irgendwie alle direkt einordnen können.
Ja.
Ein weiterer Begriff, Ally, der oft verwendet wird im Bereich der Männlichkeit. Darauf würde ich nochmal ganz gerne eingehen. Du hast mal gesagt, was Ally für dich bedeutet. Du hast gesagt, dass das für dich ist, dass sich als Mann über Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen zu informieren und dabei gegen Sexismus, Gewalt und Ausbeutung von Männern gegenüber Frauen aufmerksam zu machen, sowie über eigene Privilegien als und Machtverhältnisse mit Männern kritisch in den Austausch zu treten. Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du dich als Ally verhalten hast, was dir vielleicht in den Sinn kommt?
Also ganz grundsätzlich will ich das vielleicht vorweg sagen. Ich glaube, Ally, und da würde ich von Freundinnen drauf aufmerksam machen, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt genau war, aber Ally ist keine Sache, die man irgendwie einfach wird oder die man sich bezeichnen kann, sondern ist, glaube ich, eher eine Sache, die man sich jeden Tag aufs Neue verdienen muss. Deshalb, das finde ich, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung, weil das so ein proaktives Tun ist, Ally sein. Einerseits, ich schreibe halt und ich versuche aus einer profeministischen Perspektive zu schreiben und auch da, wo zum Beispiel Ungerechtigkeiten passieren, darüber zu schreiben und auch immer eine profeministische Haltung einzunehmen und nicht zu sagen, ja, aber was ist denn mit, sondern vor allem erstmal zu sagen, ich glaube Opfern und ich glaube auch vor allem denjenigen, die Gewalt erfahren haben und ich verurteile und kritisiere diejenigen, die Täter-Opfer-Umkehr machen und mache das auch teilweise öffentlich so. Und aber es hat dann zum Beispiel auch damit was zu tun, dass wenn man in der Öffentlichkeit, das habe ich ein, zwei Mal gemacht, so zum Glück ist noch nicht so häufig passiert, aber wo im Bus oder sowas Personen angegangen worden sind und ich dann einfach versucht habe, die Person, ne, die Täter war, darauf anzusprechen oder auch erstmal gefragt habe, so ob die Person gerade Hilfe möchte oder auch nicht. Das glaube ich immer ist eher so die wichtige Frage. Aber ich habe zum Beispiel an so Kleinigkeiten irgendwie gemerkt, das sind so Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen. Zum Beispiel hatte ich früher nie ein Problem, wenn ich irgendwie nachts von einer Party nach Hause gegangen bin, kein Problem hinter einer Frau irgendwie zu laufen. Nie dabei gedacht, ob das irgendwie aufdringlich wirkt oder nicht so, weißt du? Und heute ist das eine Sache, auf die ich versuche auf jeden Fall so oft wie möglich auch zu achten, nämlich selbst wenn es Tageslicht ist, nicht immer so aufdringlich hinten zu laufen, sondern einfach die Straßenseite zu wechseln, um so ein sicheres Gefühl zu geben. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch im Kleinen auch einen Unterschied macht. Aber ich würde natürlich so versuchen, oder ich will auch in Zukunft weiter versuchen, Ally zu sein, indem ich vor allem diejenigen Männer kritisiere, die sich scheiße verhalten und grenzüberschreitend verhalten. Das ist meine Verantwortung, die ich als Mann sehe und versuche das. Genau.
Und hast du da noch einen Tipp für vor allem männliche Führungskräfte, wie sie sich als Ally verhalten können oder auch mit dem Thema Männlichkeit umgehen können?
Ich würde jetzt natürlich einfach böse sagen, sie sollen ihren Platz räumen einfach. Ja, auch eine Möglichkeit. ich glaube, bei männlichen Führungskräften, das ist für mich im Gedanken so weit, weißt du, weil es, wenn man von Führungskräften spricht, dann denke ich immer auch an dieses Ideal von so hegemonialer Männlichkeit. Männer, die in Anzügen sitzen, entscheiden, extrem große Budgets haben, von Diversity schwätzen, aber halt im Aufsichtsrat oder whatever dann eine Frau haben, so die sie nach außen immer nach darstellen. So. Und ich finde, also gerade wichtig, jetzt, ne, wie gesagt, ich kenne mich in dieser ganzen Businessfeld jetzt auch gar nicht so aus, aber ich finde, erstmal die Frage sich zu stellen, okay, an welchen Positionen habe ich eigentlich Frauen eingestellt? So ist es vor allem Sekretärinnen und Leute, die irgendwie Korrespondenzen machen oder auch nur Finanzen machen? Oder sind das Leute, die wirklich meine ReferentInnen sind, die Leute, die auch eine Entscheidungsmacht haben? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die ich mir stellen würde. Und natürlich auch knallhart und offen zu legen, wer verdient eigentlich wie viel, bei welcher Qualifikation? Und habe ich zum Beispiel auch mal proaktiv Frauen angesprochen, ob sie nicht befördert werden möchten, außer halt dann von Männern zu hören, die das in der Regel öfter machen, mit anderem Selbstbewusstsein. Also genau, ich würde erstmal zu gucken, wen habe ich wo eingestellt und was daran einfach problematisch vielleicht oder auch nicht. So, das fände ich wichtig.
Ja, die nächste Frage knüpft daran auch so ein bisschen an. Welchen Appell hast du dann generell auch an andere Männer? Also was ist dir wichtig, was andere Männer wissen sollten, womit sie sich beschäftigen sollten in Bezug auf ihre eigene Männlichkeit, ihre eigenen Privilegien?
Wenn ihr mir einen kurzen Werbeblock erlaubt, ich bin ja neben meiner Tätigkeit als Autor auch als HeForShe-Deutschland-Botschafter von UN Women Deutschland tätig. Und meine Kolleginnen von UN Women Deutschland haben ein sogenanntes HeForShe-Journal entwickelt. Das ist im Prinzip so ein vierwöchiges Tagebuch, das Männer im Prinzip nehmen können und da vier Wochen jeden Tag aufschreiben können und sich in den ersten Prozess der Reflexion begeben können. Mir hat geholfen, ich glaube, wenn man so Appell macht, mir hat geholfen, tatsächlich darüber zu schreiben. Also wirklich in der Form von Tagebuch, einfach mal aufzuschreiben, wie geht's mir heute, was habe ich heute gemacht, was sind vielleicht auch Dinge, die ich früher vielleicht nicht so cool fand oder cool fand und heute eher sagen würde, oh wow, nee, das ist keine gute Sache. Also mir hat das Schreiben darüber geholfen und mir hat vor allem geholfen, auch mal rauszufinden, wie habe ich meine Männlichkeit eigentlich immer gelebt, woher kommen eigentlich meine Vorbilder und mich damit auseinandersetzen. Und da viel mit meinem Vater zum Beispiel, meinen Schwestern und meiner Mama darüber einfach unterhalten, was ihre Vorstellungen eigentlich davon waren und daraus zu lernen, das waren ihre Vorstellungen, bevor ich geboren wurde. Was ist davon übrig geblieben, was war auch, ist noch da? Das hat mir sehr geholfen, tatsächlich. Und eine vielleicht sehr praktische Sache, die langfristig extrem viel mit mir gemacht hat, ist zum Beispiel, ich hänge halt auch viel auf Instagram, leider. Aber ich habe zum Beispiel mal geguckt, wem folge ich eigentlich auf Instagram? Und habe dann entweder die Leute, die sehr toxisch waren, einfach rausgekickt, aber das Wissen hatte ich da damals noch nicht. Aber ich habe einfach mal geguckt, okay, was sind feministische Accounts? Habe den einfach konsequent, bin ich dann einfach gefolgt. Und hatte dann irgendwann in meinem Feed ganze Zeit so Feminist Things und die sind irgendwann dann so in meinen Kopf gekommen, so ein bisschen zumindest. Das hat mir sehr geholfen, einfach mal zu gucken, wem folge ich und wie gestaltet sich mein sozialer Medienkonsum und wie wichtig ist eigentlich und wie einflussreich ist eigentlich der Konsum. Das hat mir sehr geholfen. Das ist eine Sache, die da kann man sich abends mal Zeit nehmen, wenn man sowieso auf dem Bett liegt und mal gucken, hey, wem folge ich eigentlich? Wem kann ich auch noch mehr folgen? Das hat mir sehr geholfen.
Total. Und dann liest man ja auch super viel und bekommt viel mehr Missstände mit und macht sich auch viel mehr Gedanken diesbezüglich. Ne?
Voll.
Ja, wir kommen leider schon zum Ende des Podcasts. War bisher sehr spannend. Abschließend haben wir immer auch die gleiche Frage. Was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
Uiuiui. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall Fan von Quoten. Also es müsste viel mehr flächendeckende Quoten geben, auch mehr als 30% in so Top 500, whatever, große, größere Unternehmen. Das müsste viel kleiner gedacht werden. Um 50-50 wirklich zu erreichen, das heißt ja nicht nur dann gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern auch eben Narrative und Denkmuster zu zersprengen. Und das heißt für mich zum Beispiel auch Gender-Marketing verbieten oder auch viel mehr kontrollieren. Das geht nicht. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall machen würde. Und um dem Ziel weiter zu entkommen, radikal, das ist eine Sache zum Beispiel, die hat Christoph May, der das Institut für Männerforschung macht, redet immer davon, dass man Männerbünde auflösen muss. Also Männerbünde heißt Räume, in denen nur Männer sind und für Männer und für andere Menschen entscheiden, diese aufzulösen. So. Und das finde ich eine wichtige Sache. Mhm. Das heißt, konsequent zu gucken, wo sind zu viele Männer, also überspitzt formuliert, zu viele Männer mit Entscheidungsmacht in einem Raum und zu fragen, Leute, für was macht ihr eigentlich diese ganze Sache? Und dann zu fragen, nee, das sollte eigentlich nicht so sein. Und da eben auch viel mehr Perspektiven reinzubringen und vor allem einfach mal auch zu realisieren, dass Männer nichts über zum Beispiel Frauenkörper oder weiblich gelesene Körper zu entscheiden haben. Dann. So, that's important. Von daher, genau, das sind meine drei Sachen.
Perfekt. Dann lieben Dank für deine Zeit und deine Eindrücke und auch deine Einordnung zum Thema Männlichkeit. Mir jetzt auf jeden
Danke
Fall
euch.
Große Freude bereitet. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass hier auch der ein oder andere Mann ein bisschen was dazu gelernt hat. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei unwomen.de vorbei und ladet euch alle, liebe Männer, das He4She-Journal runter. Es wird euch helfen. Bin mir ganz sicher.
Ja, super coole Idee. Ja, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Sehr cool.
Perfekt.
Danke dir.
Danke euch.
Wir hoffen, euch hat die heutige Folge mit Anja gefallen und ihr habt einige neue Gedankenanstöße mitnehmen können.
Lasst uns gerne euer Feedback zur Folge mit Anil bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050@omr.com. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.